Wir haben ein spannendes Thema. Wir haben heute Abend auch eine Meditation gesehen, eine von mehreren, um uns auf das Thema einzustimmen. Meditation heißt ja schon Besinnung auf die Mitte. Ja, Meditation will uns auf die Mitte führen. Und ihr habt die Bilder gesehen, das sind alles Bilder aus der Natur oder aus dem Leben rundherum, die die Mitte darstellen, die uns einfach erinnern wollen, dass alles irgendwo auch eine Mitte hat und Mitte braucht. Und wir haben dann gesehen, auch in dem Text aus dem Kolosser 1, dass wir in Christus die Mitte aller Dinge erkennen, dass das das Bekenntnis der Heiligen Schrift ist. Und so unser Thema diese Tage, Christus als Mitte, Punkt. Wir werden heute Abend etwas von dem, was gestern war, nochmal auch Revue passieren lassen, nicht in der gleichen Form, aber manches werdet ihr wiedererkennen. Das ist für die gut, die gestern da waren und schon sehr müde waren, und das waren viele. Und es ist für die gut, die gestern nicht da waren und vielleicht wissen wollen, woher wir kommen, gedanklich. Und deshalb heute Abend die Einladung, dass wir da auch manches nochmal wieder erkennen. Es ist für mich die Frage letztendlich, wenn wir in das Thema einsteigen, von welchem Jesus reden wir und von welcher Mitte reden wir? Was meinen wir, wenn wir diese Worte verwenden? Und ich möchte gleich zu Beginn das mal, das ist die Folie von gestern, Miriam. Die brauchen wir nicht, das ist die andere, die müsste anders heißen. Wir lesen miteinander den Kolossertext. Wir haben einen Text, der wäre jetzt auch gekommen auf der Folie, den können wir dann gleich nochmal lesen, aber ich lese ihn euch dann gleich aus dem Original vor. Das ist doch schon mal viel besser, aus dem Kolosser 1. Und das ist so die Grundlage, die wir uns gesucht haben für unsere Einheiten diese Tage. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Und da lesen wir Kolosser 1 ab Vers 15 ganz starke Worte. Ganz starke Ansprüche, die Paulus hier formuliert. Er, und damit meint Paulus Jesus Christus. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und alles zu ihm hin geschaffen. Und er, Christus, ist vor allem. Lesen wir gerade allem? Wir lesen vor allem. Und es besteht alles in ihm. Haben wir gerade gelesen, alles besteht in ihm? Haben wir. Er ist vor allem, es besteht alles in ihm und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde, der weltweiten Kirche. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte, und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz.
Ein Volvo, Auto muss gehen,
ein Volvo. Ein Volvo, welche Farbe? Tage.
Österreich.
Tage. Ein Österreicher, rot, lass mich raten, rot oder blau. Ich weiß wer, ein blauer Volvo, schnell rausschleichen, muss Platz machen. Danke dir, danke, kein Problem. Du bist Teil der Predigt, passt schon. Ist aufgenommen, wird veröffentlicht. Also, wir möchten auf Grundlage dieses Textes ein bisschen einsteigen und werden uns das ein bisschen anschauen. Finden wir die PowerPoint, sonst nehmen die PDF. Es ist auch als PDF abgespeichert. PDF Christus Mitte 2. Das geht auch. Das ist jetzt wunderbar, ihr Lieben, weil das macht uns wach. Braucht ihr so einen Aufwecker? Ja, ist... Haben wir nicht? Ist, dann lassen wir es. Passt. Gut. Ich bin lieber ohne PowerPoint unterwegs. Ich mache ein Bekenntnis, ich predige viel lieber ohne diese Technik. Die Zeit hätte ich mir sparen können, aber das ist kein Problem. Wir haben den Text gelesen und die Frage ist, von welchem Jesus reden wir? Und wir reden von dem Jesus, sagt Paulus hier, von dem wir nie groß genug und nie zentral genug denken können. Das ist mal eine Aussage. Zusammenfassung des Kolossertextes hier. Wir reden von dem Jesus, von dem wir nie groß genug und nie zentral genug denken und reden können. Paulus sagt hier, dass Jesus das Ebenbild des unbegrenzten und unsichtbaren Gottes ist. Jesus als Gott ist unbegrenzt gut, unbegrenzt groß. Jesus ist unbegrenzt heilig und herrlich und schön und weise. Er ist das Ebenbild des unbegrenzten und unsichtbaren Gottes. Dann sagt Paulus, dieser Christus ist nicht nur dieser unsichtbare und unbegrenzte Gott, er ist auch der Schöpfer, der Zeit und Raum geschaffen hat, der die begrenzte Welt ins Leben gerufen hat. Er ist der Schöpfer des Universums. Wir haben gestern schon kurz erwähnt, dass Wissenschaftler schon viele Jahre nach der Weltformel suchen. Paulus gibt ihr einen Namen. Der ganze Kosmos, alles, was wir sehen und wissen in dieser Welt, hat seine Mitte in Christus, sagt Paulus. Das ist schon ein starker Tobak hier, muss ich schon sagen. Es ist von ihm hergemacht, auf ihn hingedacht. Christus ist also die Mitte. Das ist Jesus, von dem wir reden. Und das ist der Gott, den Jesus uns darstellt, sagt Paulus. Wir haben dann gesehen, dass Gott aus sich heraustrat, dass Gott nicht für sich blieb in seiner Unendlichkeit, in seiner Größe und Herrlichkeit. Er trat aus sich heraus, er schuf den Menschen und er hat diese Welt geschaffen als ein Ausdruck seiner selbst. Ihr Lieben, was wir sehen in diesem Kosmos an schierer, wunderschöner Gestalt, an Weiten, an Weisheit, an Genialität, das ist ein Ausdruck Gottes. Gott hat sich einen Ausdruck gegeben in dieser Welt. Und er hat Menschen in diese Welt gesetzt, er hat eine Menschheit geschaffen und er schreibt mit dieser Menschheit Geschichte, haben wir gesehen. Er schreibt mit dieser Menschheit eine Geschichte und lässt diese Menschheit ihre eigene Geschichte auch schreiben. Die Menschheit schreibt eine Unheilsgeschichte. Gott aber schreibt mit der Menschheit eine Heilsgeschichte. Denn sein Ziel ist, dass der Mensch in einer geheilten Beziehung mit ihm selbst, mit Gott, leben kann. Und für diese Heilsgeschichte, haben wir gesehen, hat Gott sich nicht irgendeine Gruppe gewählt, nicht irgendein Volk, sondern ein ganz zentrales Volk, das Volk Israel, das nicht irgendwo auf der weiten Erde zu finden war, sondern das zu Hause war an einem Ort, den man allgemein als Mitte der Welt bezeichnen kann. Das haben wir gesehen, dass der Ort, in dem Gott mit dem Volk Israel begonnen hat, Geschichte zu schreiben und überhaupt die Bühne der ganzen Heiligen Schrift, ist eine kleine überschaubare Gegend, die genau dort ist, wo drei Kontinente sich treffen. Asien, Afrika, Europa. Der sogenannte fruchtbare Halbmond, die Bühne der Bibel zwischen dem heutigen Irak und Ägypten. Das ist die Bühne, wo Gott seine Heilsgeschichte mit einem Volk schreibt, das dort lebt, sehr zentral. Nicht irgendwo. Und dann haben wir gesehen, dass Gott, als er kam und als er mit diesem Volk Geschichte schreibt, dann auch sagte, ich möchte mitten in diesem Volk leben. Mitten in diesem Volk, das im Zentrum der Erde eigentlich zu Hause ist. Ich will mitten unter ihnen wohnen, sagt er. Und er hat dafür ein Zelt bauen lassen, die erste mobile Kirche damals, die Stiftshütte. Und hat gesagt, diese Stiftshütte soll euch ein Verständnis geben von dem, wer ich bin und was es bedeutet, mit mir zu leben. Wie man mich kennen kann. Aber ihr sollt diese Stiftshütte nicht irgendwo hinbauen, ihr sollt sie aufstellen mitten ins Volk. Von den 12 Stämmen an jeder Seite jeweils 3 Stämme. Mittendrin die Stiftshütte. Da wollte Gott wohnen. Er sagt, ich will in der Mitte sein. Gott will in der Mitte sein. Nicht nur Mitte der Erde, nicht nur Mitte des Volkes, er will auch Mitte eines jeden Menschen sein. Gott zielt immer auf die Mitte. Und da haben wir gesehen, interessant, wenn wir eine Drohne hätten fliegen lassen können, damals über die Stiftshütte und ein Foto hätten machen können von oben aus der Vogelperspektive, was wir gesehen hätten, wäre die Stiftshütte und das Volk mit dieser Lagerordnung, wie uns das die Heilige Schrift beschreibt, hätte die Form eines Kreuzes. Das war die Form eines Kreuzes. Und wenn du dann in den Eingang dieser Stiftshütte hineingingst, dann musstest du auch einen Kreuzweg gehen. Der hat eine vertikale gehabt und eine horizontale. Das war ein Kreuzweg, ein erster Kreuzweg, damals schon in der Wüste, in diesem Haus, das Gott in die Mitte seines Volkes hat stellen lassen. Wow, Die Mitte Gottes unter den Menschen hatte schon die Form eines Kreuzes im Alten Testament. Das finde ich ganz faszinierend. Aber da hört die Geschichte ja nicht auf. Das, was wir im Alten Testament finden, ist ja nur eine Vorbereitung auf das, was nachher kommt. Und die Geschichte, die geht ja weiter. Warum ist das wichtig? Wir haben gestern auch gesehen, dass die Geschichte, die Gott schreibt mit seinem Volk, diese Heilsgeschichte, auch eine Mitte hat. Gott ist nicht nur interessiert an räumlicher Mitte, er ist auch interessiert an der zeitlichen Mitte. Denn Gott will in Raum und Zeit, in dieser Welt, die er geschaffen hat, die Mitte sein. Er ist die räumliche Mitte, er ist die zeitliche Mitte. Die Geschichte Gottes mit der Welt und dem Volk hat eine Mitte. Und diese Mitte ist das Osterfest damals gewesen. Das Ostern, das Passa, als Christus starb und auferstand. Das ist die Mitte der Weltgeschichte. Deshalb haben wir die Geschichte eingeteilt in vor Christus und nach Christus. Es ist die Mitte der Heilsgeschichte. Alles hat auf ihn vorbereitet, alles kommt von ihm her. Und da ist der Höhepunkt eigentlich zu finden, denn das ist jetzt ja das Unglaubliche, auch was Paulus hier sagt im Kolosser 1 und was er nachher im Philipperbrief Kapitel 2 auch nochmal sagt. Jesus war zwar Gott, außerhalb von Raum und Zeit, aber er war sich nicht zu schön, nicht zu gut, um das auch zu lassen und diesen Status zurückzulassen. Er ist aus der Ewigkeit selber in die Zeit hineingekommen. In Christus kommt Gott uns entgegen und der unsichtbare Gott bekommt ein Gesicht. Der unsichtbare Gott bekommt ein Gesicht. Der unbegrenzte Gott begrenzt sich. Warum? Weil er in die Mitte unserer Welt hinein will. Und er zielt in die Mitte. Und das, was damals in der Wüste war mit der Stiftshütte, war nur eine Vorbereitung auf das Eigentliche. Jetzt kommt die Realität. Gott kommt in Christus in die Mitte dieser Welt. Das heißt, er kommt zu diesem Volk. Christus ist geboren vom Volk Israel, dem Volk der Mitte. Er hat dort gelebt und sein Leben hat gezielt auf diese Stadt der Mitte. Ich würde behaupten, Jerusalem kann man durchaus als Mittelpunkt der Erde bezeichnen. Dort haben alle Weltreligionen ihre Heiligtümer. Die großen Weltreligionen, also Islam und das Christentum. Beide haben dort ihre großen Zentren. Weltpolitisch, der Zankapfel der Weltpolitik ist Israel. Weltmission hat dort angefangen. Alles führt zurück nach Israel. Israel, Jerusalem ist die Stadt der Mitte und dahin kam Christus und er kam in die Stadt der Mitte. Aber ihr Lieben, es war nicht letztendlich die Stadt der Jerusalem, die Mitte darstellte, sondern es war ein kleiner Hügel außerhalb der Stadt. Es war ein kleiner Ort, der hat die Form eines Schädels gehabt. Deshalb nannte man ihn Golgatha. Und dieser Schädel, das war der Ort, wo drei Kreuze hingen. Und dort an diesem Kreuz, da finden wir den gekreuzigten Gott in der Mitte dieser Welt, in der Mitte von drei Kreuzen. Nicht das rechte, nicht das linke, es ist die Mitte. Und ihr Lieben, dieses Kreuz auf diesem kleinen Hügel, da in Jerusalem, im geografischen Mittelpunkt der Erde, zu einem Zeitpunkt, den wir als Mitte der Weltgeschichte sehen dürfen, da findet sich die Mitte von Raum und Zeit, das Kreuz. Das ist das, was wir heute feiern. Und damit kommen wir zu diesem Karfreitag. Dieser Tag ist der wichtigste Tag in der Weltgeschichte. Und das sagt Paulus hier, wir haben es gerade gelesen. Deshalb mündet Paulus auch, nachdem er begonnen hat, bei dem, dass Jesus alles geschaffen hat, den ganzen Kosmos, landet er, wo er landen muss, ihr Lieben, am Kreuz. Er landet, wo er landen muss, am Kreuz und sagt, es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm, in Christus, alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Auch euch, die ihr einst fremd und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er nun versöhnt durch den Tod seines sterblichen Leibes, damit er euch heilig und untadelig und makellos vor sein Angesicht stelle. Paulus mündet beim Kreuz, weil er sagt, da müssen wir münden. Deshalb sagt er nachher auch im 1. Korinther Kapitel 2, Vers 2, wenn ich predige, dann predige ich Christus, den Gekreuzigten. Das ist meine Botschaft. Um das geht es. Das ist Zentrum unserer Botschaft, weil es Zentrum von all dem ist, was Gott je vorgehabt hat. Da führt alles hin. Karfreitag. Lass uns ein paar Augenblicke nehmen, um die Bedeutung dieses Tages nochmal auch für uns zu fassen. Die englischen Freunde nennen diesen Tag Good Friday. Ja, in English you say Good Friday, right, Chris? Noni? Interessant. Also die englischsprachigen Freunde sagen, es ist ein guter Freitag. Die deutschsprachigen, die nennen ihn Karfreitag. Es ist der Tag des Leidens. Ja, was ist es jetzt? Ein guter Freitag oder ein Leidensfreitag? Es ist beides. Dieser Tag ist ein Tag des Leidens, aber da ist etwas sehr, sehr Gutes drin. Was hat diesen Tag zum Karfreitag gemacht, ihr Lieben? Nicht nur, dass Jesus gestorben ist. Gestorben sind viele. Was diesen Tag zu einem wirklichen Leidenstag und dunklen Tag gemacht hat, war die Tatsache, dass ein heiliger Gott an diesem Tag Gericht geübt hat über alle Bosheit dieser Erde. Es war ein Gerichtstag, ein Gerichtsurteil am Kreuz. Der heilige Gott hat über alle Sünden dieser Erde ein Gerichtsurteil gefällt. Das hat ihn zum Leidenstag gemacht. Und es hat jemand getragen, und der heißt Christus. Der hat alle Bosheit und alle Sünde dieser Welt an dem Tag getragen. Und nicht nur das, er hat die Strafe dafür getragen. Das ist Karfreitag. Karfreitag. Für Christus war es ein Leidenstag. Es ist aber ein guter Freitag, weil dieses Gericht Gottes nicht dich und nicht mich getroffen hat, sondern ihn selbst. Und deshalb nicht nur, dass Gott als heiliger Gott strafen muss am Karfreitag am Kreuz, als liebender Gott trägt er diese Strafe selbst. Martin Luther spricht im Blick auf das Kreuz von dem großen Tausch, von dem großen Tausch. Und das kann sich festmachen an diesen beiden Kreuzen neben dem Kreuz in der Mitte. Auf beiden Kreuzen hast du Verbrecher, die für ihre eigene Schuld sterben. Sie haben es verdient. Aber einer von denen sagt, Jesus in der Mitte, ich weiß, hab eins verstanden, du hängst da nicht, weil du es verdient hast. Du hängst unschuldig da. Und ich erkenne, ich brauche das, was du hier heute tust am Karfreitag neben mir. Ich brauche genau das. Gedenke meiner, sagt dieser Mann neben Jesus, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sagt ihm, du hast es verstanden, dass hier ein Tausch vollzogen ist. Ich hänge hier für dich. Und weil du das verstanden hast und weil du das angenommen hast für dich und mich gebeten hast um Vergebung und um Hilfe, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und Martin Luther sagt, am Kreuz vollzieht sich dieser Tausch. Christus nimmt mein Gericht, damit du freigesetzt werden kannst. Christus stirbt meinen Tod, damit ich leben kann. Christus bezahlt den Preis, damit ich versöhnt sein kann, mit Gott und Frieden habe. Das ist ein wunderbarer Tausch. Christus an meiner Stelle am Kreuz. Und die Frage, die zentralste Frage in deinem Leben, ist heute Abend und wird immer sein. Hast du diesen Tausch für dich vollzogen? Es ist kein Automatismus. Christus hat es getan und hat den Preis gezahlt, aber er zwängt das niemandem auf. Der andere Verbrecher neben Christus, der hätte die gleiche Chance gehabt und er hat es nicht angenommen. Also Christus hängt zwischen Glaube und Unglaube, zwischen Annahme des Kreuzes Jesu und der Ablehnung seines Kreuzes. Und die zentralste und mittigste Frage, die dir je und je gestellt werden kann, ist die Frage, ob du diesen Tausch für dich vollzogen hast. Hast du verstanden, dass Christus dort für dich hing? Dass er dein Gericht getragen hat? Wenn du das verstanden hast, ihr Lieben, dann ist das wirklich ein Good Friday. Das macht ihn zu einem guten Tag. Weil nicht du dort hingen musstest und nicht ich. Christus hing an meiner Stelle. Ihr Lieben, das finde ich wunderbar. Und wenn du diesen Tausch vollzogen hast, dann haben wir gestern Abend gesehen, dann weißt du, dass dieser Christus dich nicht nur ins Paradies bringt, wie an dem Tag. Ich meine, der Mann neben ihm hat ja kein Leben mehr gehabt auf dieser Erde. Der hat sofort ins Paradies gehen dürfen mit Christus. Aber uns, die wir hier noch leben und so viele Jahre noch vor uns haben, wie Gott sie uns schenkt, will Christus in diesen Jahren, bis wir auch ins Paradies kommen dürfen, nach unserem Sterben, möchte er uns die Mitte unseres Lebens sein. Und wir haben gestern auch gesehen, dass Paulus in seinem Erklären dessen, was es bedeutet, als Christ in Beziehung zu Christus und Gott zu leben, hat er verschiedene Präpositionen verwendet. Und wir haben gesehen, wenn wir das Kreuz für uns annehmen, dann wissen wir, ich zähle euch das nochmal auf, gestern Abend habe ich es nicht mehr ganz zusammengekriegt, jetzt kriege ich es, ich habe es hier stehen. Wir in ihm, er ist mein Lebensspender. Wir leben durch ihn, er ist mein Mittler. Wir leben mit ihm, er ist mein Geheimnis. Wir leben unter ihm, er ist mein Herr. Wir stehen auf ihm, er ist unser Fundament. Wir sind auf ihn ausgerichtet und werden bei ihm sein, er ist unser Ziel. Wir leben für ihn als unserem Liebhaber. Und wir werden sein und wir wollen werden wie er ist unser Ziel. Wer das Kreuz annimmt und diesen Tausch vollzieht, der weiß, ich bin Christ und Christsein bedeutet, ich bin umrundet von Christus, er ist mein Leben. All diese Präpositionen beschreiben meine Beziehung zu diesem Christus. Das ist das, was uns das Kreuz bringt. Ihr Lieben, wir können nicht Jesus-zentriert genug denken, glauben, beten, handeln. Und das ist eine meiner Leidenschaften geworden. Egal, wo ich unterwegs bin, ich habe oft das Gefühl, wir sind viel zu wenig Jesus-zentriert unterwegs. Wir können nicht zentral genug über ihn glauben und reden. Aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Wir sind noch in der Spur drin und die meisten werden keine Bibel dabei haben. Ihr könnt es nachlesen. Eine Stelle, die wir selten lesen. Ich möchte euch noch zu einer Stelle in die Offenbarung mitnehmen. Offenbarung Kapitel 4 und 5. Wer es jetzt nicht lesen kann, der muss mir das einfach glauben, dass das da wirklich steht. Oder er prüft das nachher nach. Ich sage ja immer, glaubt nicht alles, was vorn gepredigt wird. Prüft es nach. Also schaut, ob das da wirklich steht. Offenbarung Kapitel 4 und 5. Eine fantastische Szene. Die Offenbarung übrigens ist ein Buch, das der auferstandene Jesus Christus dem Johannes schenkt. Und er schenkt ihm Visionen. Er schenkt ihm Bilder. Und Johannes sieht Dinge. Und er sieht in Kapitel 4 einen Thron im Himmel. Und er sieht auf diesem Thron jemanden sitzen, der ist umrundet von 24 Ältesten. Oh, denkst du, 24 Älteste um einen Thron. Das muss Gott sein und es ist Gott. Gott auf seinem Thron in der Mitte, umrundet von 2x12 Ältesten. Die einen 12 stehen für den alten Bund, die anderen 12 stehen für den neuen Bund. Alle die je zu Gott gehört haben, die sind um diesen Thron und der ist wo? In der Mitte. Und du hast dann 4 Wesen, die werden beschrieben auch als Tierwesen. Ich möchte gar nicht so ins Detail gehen. Aber du hast diesen Thron in der Mitte und Johannes weiß, das ist Gott, den ich dort sehen darf. Das ist Kapitel 4. In Kapitel 5 aber sagt ihm dann jemand, du schau mal, da ist noch jemand. Und da heißt es dann in Kapitel 5, Vers 4, dass dort jemand war, der aussah wie ein Löwe. 5 Vers 5 entschuldigt. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht, weil Johannes ist tief gerührt. Von dieser Szene und auch von manchen Details, die ich jetzt hier nicht beschreiben kann, aber er sagt, der Älteste sagt, siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, aufzutun, das Buch und seine 7 Siegel. Es ist die Rede vom Löwen. Der Löwe aus dem Stamm Juda, ein Bild für Christus. Und dann Vers 6. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Gestalten und mitten unter den Ältesten ein Lamm. In der Mitte, da wo Gott ist, sieht er neben Gott ein Lamm. Er hatte gehört von einem Löwen, er sieht ein Lamm. Interessant. Und dieses Lamm sieht er da stehen, wie geschlachtet. Wie geschlachtet, das ist das Bild des Gekreuzigten. Johannes bekommt in einer Vision den gekreuzigten Jesus vorgestellt, in der Mitte von all diesen Gläubigen, in der Mitte bei Gott. Und er sieht den Gekreuzigten in Form eines Lammes. Aber dieses Lamm lebt. Wir können nicht vom Kreuz reden, ohne auch von der Auferstehung zu reden. Es ist der Gekreuzigte, der mal wieder auferstanden ist. Und dieses Lamm in der Mitte, das rückt jetzt hier in den Mittelpunkt. Und das ist so wichtig, ihr Lieben. der Zugang zu Gott geht über dieses Lamm, das da auch gesehen wird. Und es ist das Lamm, das gekreuzigt war, aber das eben auch auferstanden ist und lebt und der Löwe ist. Und das hätte ich euch dabei gehabt, ein wunderschönes Bild. Lamm und Löwe und im Hintergrund das Kreuz. Der Gekreuzigte ist der Auferstandene. Und das ist der, der hier in dieser Szene in Gottes Gegenwart die zentrale Rolle übernimmt. Und die große Frage ist, es gibt ein Buch mit 7 Siegeln und keiner kann es öffnen. Und dann darf Johannes sehen, dass dieses Lamm, das geschlachtet war und auferstanden ist, dieses Buch in der Hand hält. Und er hat das Recht, dieses Buch zu öffnen. Und auf das hin wird dieses Lamm angebetet. Diese Szene hat mich in der Vorbereitung nochmal sehr gepackt. Wir können nicht zentral genug denken über Jesus. Alles, was hier zu sehen ist, auch von dem, was in der Ewigkeit auf uns wartet, Jesus als Gekreuzigter und Auferstandener bildet die Mitte und den Zugang zum Thron. Übrigens, kleines Detail. Wenn wir von Thron reden, wir denken immer an einen König. Die Juden, wenn sie das hören, denken an einen ganz anderen Thron. Das ist der Deckel auf diesem Kasten im Allerheiligsten der Stiftshütte. Da, wo Gott wohnte in der Wüste, wisst ihr, wie das hieß? Das war der Thron der Gnade. Das war da, wo Gott zu Hause war. An Christus macht sich nicht nur die Herrschaft Gottes fest, an Christus macht sich die Gnade fest. Der Thron in der Mitte. Eine wunderschöne Szene. Wichtig ist mir, da zu sehen, dass wir können den Bogen spannen, soweit wir wollen, soweit uns die Bibel nimmt. Immer wirst du Jesus in der Mitte sehen. Immer. Immer. Jesus at the center of it all. Und er hat in der Hand ein Buch. Was für ein Buch ist das? Wenn Johannes hier von dieser Vision mit dem Lamm spricht, welches Buch trägt das Lamm in der Hand? Die Ausleger sagen, wahrscheinlich ist es das Buch mit 7 Siegeln, wo eigentlich der Heilsplan Gottes drin ist. Wer hat das Recht, Heil auszuteilen? Niemand hatte das Recht. Es gibt in keinem anderen Heil, außer nur in diesem einen, dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus. Und Johannes freut sich, als er sieht, dass Jesus derjenige ist, durch den wir Heil bekommen. Das Buch des Heils wird geöffnet. Aber dieses Buch, das heißt noch etwas anderes. Für mich ist da auch die andere Thematik drin. Das Heil, was wir in Jesus finden, lässt sich nicht lösen von dem Buch, an das Gott sich gebunden hat. Und das ist die Heilige Schrift. Dass wir in unserem Glauben nie zentral genug, Jesus zentriert genug denken können, haben wir jetzt gesagt. Aber was ich noch am Ende auch dazu sagen möchte, ist, diese Jesus-Zentriertheit, dieser Glaube, von dem wir leben, der lebt aus der Heiligen Schrift. Das Buch in der Hand des Lammes. Ihr könnt Jesus von der Bibel nicht trennen. Wenn du Jesus kennenlernen möchtest und lieben lernen möchtest, er führt dich zum Buch. Und wenn du dieses Buch liest, es führt dich zu Jesus. Ihr kriegt die beiden nicht getrennt voneinander. Und deshalb heute Abend war mir das am Herzen. Und wir werden diesen Bogen nicht so schlagen können, wie ich das vorhatte, aufgrund der Zeit. Aber mir war das am Herzen. Und ich möchte diesen Appell auch noch geben am Abschluss, dass wir Christus als Mitte der Heiligen Schrift lesen. Manche von euch würde ich vielleicht ermutigen, überhaupt etwas mehr Raum zu nehmen für die Heilige Schrift. Dein Glaube lebt von deinem Umgang mit der Bibel. Daran wächst dein Glaube, daran wächst dein Jesus. Versprochen. Manche sollten sich vielleicht etwas mehr Raum nehmen, der Bibel überhaupt Zeit zu geben, Chance zu geben. Aber die wir mit der Bibel unterwegs sind, ich möchte uns nochmal auch sehr, sehr ermutigen dazu, dass wir Christus als die Mitte der Heiligen Schrift finden. Egal, wo du in der Bibel unterwegs bist, lies es auf Jesus hin und lies es von Jesus her. Das ganze Alte Testament ist nichts anderes als eine Vorbereitung auf das Zentrum, auf Christus. Lies das Alte Testament und staune, wie es dich vorbereitet auf ein Thema, auf eine Person, Christus, sein Sterben und seine Auferstehung. Lerne also, das Alte Testament von Christus her und auf Christus hin zu lesen. Und wenn du dann im Neuen Testament landest und es startet mit dem großen Ereignis Jesu und des Heils, das er schafft, dann ist das Neue Testament, das weitere Neue Testament, nur eine Frucht eigentlich von dem, was Jesus da geschaffen hat. Das Neue Testament ist eigentlich nur ein Zurückschauen auf das, was Christus für uns ist. Christus als Mitte der Heiligen Schrift. Das Alte Testament ist Gesetz, mit Christus im Neuen Testament Gnade. Das AT ist Symbol, das Neue Testament ist Realität. Und das möchte ich uns auch mitgeben. Ich möchte dir Mut machen. Lies deine Bibel mit Jesus. Und damit du auch weißt, dass das nicht ich bin, der das sagt, möchte ich Jesus selbst das letzte Wort heute Abend geben. Und das ist im Lukas-Evangelium. Am Ende des Lukas-Evangeliums ein Wort, mit dem ich uns in die schon fortgeschrittene Nacht entlasse. Aber da haben wir im Lukas 24 den auferstandenen Christus, und er ist mit den Emmaus-Jüngern unterwegs und er ist im Gespräch mit ihm beim Abendessen und sie rätseln, was denn da passiert ist an diesem Karfreitag. Sie rätseln über das, was an diesem zentralen Punkt der Geschichte passiert ist. Was war das mit diesem gekreuzigten Christus? Fragen sie. Und Jesus ist bei ihnen, sie erkennen ihn nicht, aber Jesus ist da. Und dann spricht Jesus zu ihnen und stellt eine Frage. Er sagt in Lukas 24, Vers 25, und er sprach zu ihnen: O ihr Dummen, ihr trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und jetzt kommt's. Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Ihr Lieben, Bibelschule mit dem auferstandenen Christus. Er legt ihnen das Alte Testament aus und sagt: Wisst ihr, das Alte Testament hat ein Thema. Das war ich. Und er erklärt ihnen, was alles auf ihn hinführte. Und im gleichen Kapitel, Lukas 24, ab Vers 44. Jesus sprach zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose, in den Propheten und in den Psalmen. Und er benennt damit die drei Teile der jüdischen Bibel und sagt damit: In dem gesamten Alten Testament, es muss das erfüllt werden, was von mir geschrieben steht. Und da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Und er sprach zu ihnen: So steht geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Das ist die Botschaft, das ist passiert und jetzt kommt sein Job. Doppelpunkt: Fangt an in Jerusalem. Ach wo? Fangt mal im Zentrum an. Fangt mal in der Mitte an. Das muss in die Welt raus. Und dann heißt es nachher: Und seid dafür Zeugen, und dann geht's in konzentrischen Kreisen hinaus in die Welt. Das Ganze muss hinaus. Aber was hier uns interessieren soll zum Abschluss ist, dass Jesus ihnen die Schrift öffnet und sagt: Egal wo ihr lest, es redet von mir. Dazu mache ich uns Mut, Christus als Mitte der Heiligen Schrift zu wissen und zu suchen. Ich würde gerne noch beten mit uns. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dich heute Abend hier bei uns wissen dürfen als den auferstandenen Herrn. Dass wir nicht nur über dich reden, sondern dass wir mit dir reden dürfen und dass wir wissen, du bist heute Abend hier durch den Heiligen Geist. Du wirkst real, du wirkst in Kraft, du wirkst im Lobpreis, du wirkst in dem, was wir erleben miteinander, aber du verschenkst dich auch mit Kraft durch dein Wort. Und wir danken dir für dein Wort heute Abend. Und wir danken dir, dass dein Wort uns, egal wo wir hineinschauen, immer hinführen wird zur Mitte des Wortes. Und das bist du, Herr Jesus. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir die Bibel haben und dass die Bibel uns geschenkt worden ist, damit wir das lebendige Wort Gottes kennenlernen, Herr Jesus, dich selbst. Jesus, danke, dass du in die Mitte dieser Welt gekommen bist, in den Mittelpunkt von allem, was du geschaffen hast, um aus der Mitte heraus die gesamte Welt zu erreichen mit deinem Heil und deiner Erlösung, mit deiner Liebe. Jesus, an diesem Tag, an diesem Karfreitag, danken wir dir, dass du da am Kreuz in der Mitte gehangen hast und dass du Gottes Gericht für meine Sünde getragen hast. für jede unserer Sünde. Und ich möchte dich heute Abend einladen, dass du auch ein ganz persönliches Danke sagst. Wenn du es schon oft gesagt hast, das können wir nicht oft genug sagen. Sage ihm einfach Danke, Jesus, dass du meinen Tod gestorben bist, meine Strafe getragen hast, dass du dort in meiner Stelle hingst. Und wenn du es zum allerersten Mal heute Abend tun willst, dann tu das. Ich lade dich ein. Danke, Jesus, dass er dort hing für dich. Und danke ihm, dass es deshalb auch für dich ein guter Freitag ist. Du bist frei von der Anklage Gottes. Du bist frei von der Schuld. Dir ist vergeben. Du bist versöhnt. Es ist Friede, weil es dieses Kreuz gibt und diesen Christus, der dort für dich hing.